willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir und die ganze restliche Welt schaut nach Rom. Und man muss sagen, während die katholische Kirche ihren Sieger heute gekürt hat, Gratulation an Papst Leo XIV., sucht man beim Tennis noch nach den Siegern, also Herren, Damen, Doppel, was es alles gibt. Und mich dem annähern tue ich heute mit Tobi. Hallo Tobi.
Hi Henrike, das dauert allerdings noch ein bisschen, denn wir sind...
Müssen wir auch erstmal den Rauch ausgraben oder was?
Wir können uns dem annähern, aber bis der Sieger und die Siegerin in Rom gekürt wird, dauert es ja noch fast anderthalb Wochen. Auch hier wieder die alte Leier, die ausgedehnten Masters-Formate.
Furchtbar.
Wir wollen euch nicht langweilen hier. Wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen. Am Anfang euphorisch, haben uns gefreut, inzwischen auf dem Boden der Tatsachen, dass es zu lange geht. Nichtsdestotrotz wartet Tennis schon wieder mit Geschichten und Geschichtchen auf, über die wir uns auch diese Woche sicherlich unterhalten wollen. Und das in der ewigen Stadt, in einer meiner absoluten Lieblingsstädte, auf einer meiner absoluten Lieblingsanlagen, die sie deutlich, auch am Fernsehen sichtbar, deutlich erweitert haben. Das vielleicht mal vorneweg, was mir aufgefallen ist, ist, es gibt einen neuen, man nennt es jetzt Showcourt, also einen neuen Court mit deutlich großer Kapazität. Rom ja bisher mit dem Center Court gehen, glaube ich, aus dem Kopf raus gut 11.000 oder sowas drauf, ganz steil und hoch im Stile, ja, fast an einer römischen Kampfbahn. Dann das vor Jahren ja fast schon künstlich errichtete Court Nummer 2, der eigentlich eine mobile Anlage ist, die da aufgebaut wird, ein Stahlgerüst, nicht besonders hübsch eigentlich im Vergleich zum Rest der Anlage, aber natürlich eine Kapazität. Und der bisher dritte Showcourt, der altehrwürdige Pietrangeli, ihr kennt ihn alle mit den Säulen, dieser wunderschöne Court. Und deswegen muss ich mich korrigieren, gibt es jetzt sozusagen einen vierten. Den haben sie in dem gleichen Stil gebaut. Toll, was man so sieht. Ich bin leider nicht vor Ort, aber wirklich schön eingepasst in die Anlage. Und was ich jetzt heute irgendwie auf Social Media gesehen habe, den Pietrangeli, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Den haben sie jetzt oben, der ist ja praktisch in der Erde versunken, der Court, und dann stehen oben drumherum die Statuen. Da haben sie jetzt zeitlich an den Seitenlinien noch zusätzliche portable Tribünen, also die dann wieder abgebaut werden, nach dem Turnier aufgebaut. Da weiß ich noch nicht so recht, was ich von halten soll. Es ist sicherlich toll, dass noch mehr Menschen diesen tollen Court besuchen können, aber optisch stört es mich noch etwas. Das sind so meine ersten Gossip-Beobachtungen, liebe Henrike, aus Rom, obwohl ich nicht dort bin.
Ja, ich bin da auch nicht.
Nee? Ach so.
Nee, sie mussten auf mich verzichten. Ich war da leider auch nie. Ich wollte da ja hin, aber da bin ich krank geworden.
Ich erinnere mich, du Arme.
Da hast du
ich
mich ja
dir
dann
noch extra Tickets besorgt, gell?
Nee, das nicht. Das du hast mir dann geholfen, die Tickets, die ich schon besorgt hatte, wieder loszuwerden.
So rum war das, ja. Dealer unter sich.
Dealer unter sich. Ja, und da habe ich mal gemerkt, wieder, was du hier, wie dein Ticket-Kauf-Game ist. Du hattest echt Ahnung davon. Ja, das war ein bisschen traurig. Ich mag Rom auch immer angucken, aber da ich halt nie da war, fällt mir natürlich dieser Unterschied nicht so auf. Ich glaube, das ist immer was anderes, wenn man da noch mal vor Ort war. Also für mich verschiebt sich das optisch nicht so. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich nur gemerkt habe beim Eva-Lys-Uchijima-Match, meine Herren, da wird, also wenn die Musik über die Anlage schicken, dann schallt das aber wirklich.
Ja, das ist halt auch. Ich meine, wir schallen ja heute überall auf der Welt, aber bei den Italienern finde ich halt geil, die haben dann halt auch geile Musik im Stadion. Also Geschmäcker sind verschieden, aber es hat mir immer sehr gut gefallen. Die haben da richtig, richtig Party gemacht und machen es eben weiterhin. Und das, es ist wirklich, also ich muss fast sagen, es ist. Ja, was heißt Lieblingsturnier? Jedes Turnier hat irgendwie einen Zauber. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Turnier. Natürlich ist Paris auch eine tolle Stadt und ein tolles Turnier und. Auch Madrid ist eine tolle Stadt. Aber Ich finde, wenn das ist nun wirklich auch um diese Jahreszeit, dieses Jahr nicht, dieses Jahr ist es auf gut Deutsch gesagt arschteuer. Das hängt eigentlich damit zusammen, dass das heilige Jahr ist in Rom. Jetzt ist zufällig auch noch der Papst gestorben und ein neuer wird gewählt, da kommt alles zusammen. Aber als ich Ende letzten Jahres guckte und überlegte, ob ich Rom dieses Jahr machen sollte, da bin ich fast vom Glauben abgefallen, als ich die Übernachtungspreise gesehen habe. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Und dann dreimal gegoogelt und dann rausgefunden, dass eben dieses heilige Jahr ist und deswegen die Übernachtungspreise so irre in die Höhe treibt. Und da ist mir dann der Spaß vergangen, habe ich gesagt, dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr steht das dann eigentlich wieder auf meiner Bucketlist. Und wie gesagt, man kann das einfach um die Jahreszeit wunderschön verbinden, auch sich die Stadt angucken und tolles Tennis sehen. Es ist einfach nur ein Traum an der Stelle. Und jetzt haben wir, wie gesagt, auch noch Papstwahl, noch einen neuen Papst, eine Armee. Mal gucken, ob dann Taylor Fritz gleich besser spielt oder so.
Meinst du, so US-Amerikaner Papst muss dann auch so zusammenpassen?
Ja, ich bin jetzt so in der Klischeekiste unterwegs. Sie sind noch alles sehr, sehr gläubig da in den USA, glaube ich zumindest immer auch so. Nein, komm, lass mal, das führt zu nichts. Lieber mal zurück hier. Du hast gesagt, Sound waberte über die Anlage, während Eva Lüss spielte, aber die muss richtig gut gespielt haben. Also, obwohl wir müssen auch
Ja.
gleich nochmal, ich weiß, nochmal zurück nach Spanien, aber wenn du schon den Namen Eva Lüss sagst, dann sollten wir mal kurz drüber reden.
Ja, also Eva Lys hat sich an der Musik nicht gestört, glaube ich. Also man sah es ihr zumindest nicht an. Wenn es sie gestört hat, dann, wie gesagt, nur innerlich und nicht äußerlich. Und ja, Eva Lys hat in ihrem Erstrundenmatch in Rom, das erste Match in Rom, was sie überhaupt gespielt hat, also im Hauptfeld, soweit ich mich korrekt erinnere, und hat Uchijima mit 6-1, 6-0 wirklich vom Platz geschossen.
Das ist ja
Also,
sviatesk.
ja.
Igasviatesk ist das.
Ja, vom Stil her nicht. Also dafür spielt dann Duis doch anders. Aber wirklich, die hat, ja, komm, den Spin,
Ja.
das muss man Świątek schon lassen. Ich glaube,
Ja. Das
den
stimmt
hat man oder
natürlich,
man
ja.
hat den nicht.
Ja, ich habe ihn nicht.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin Team Flach.
Ich bin Team Netz. Team ins Netz.
Ins Netz.
Ja, Team Netz bin ich. Ja.
Ja, das kann ich auch schon mal ganz gut.
Ja.
Nee, egal. Also Eva Lys spielte eins dieser Matches, wo einfach alles gut lief. Die hat wirklich aus jeder Ecke des Courts gefühlt jeden Winkel getroffen. Eva Lys hat ja auf beiden Seiten einen ziemlich schönen Longline-Ball und den setzte sie auch gerne und häufig an und es klappte einfach alles. Es war von vorne bis hinten lief es wirklich extrem gut. Und klar, man muss auf fairer Weise sagen, wahrscheinlich hat Uchijima gleichzeitig auch irgendwie einen schlechteren Tag erwischt. Die kam damit aber überhaupt nicht zurecht. Aber allerdings muss man auch mal sagen, die Japanerin hat in Madrid noch das Viertelfinale erreicht. Also insofern ist das durchaus was, worauf Eva Lys stolz sein kann. Ob ihr das jetzt in der nächsten Runde gegen Elena Rybakina hilft, weiß ich nicht. Aber es
Ist
sah
eine
gut aus.
Aufgabe. Ist eine Aufgabe. Schön, das freut mich zu hören. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Aber so wie du das erzählst, lädt es dazu ein, sich das nächste Match, so ist dann die Zeit und die Tageszeit und überhaupt alles erlaubt, mal anzugucken. So wie vieles andere auch, bevor wir vielleicht zu Rom zurückkommen und nochmal dann abrunden, was bisher so dort geschieht. Müssen wir aber noch einmal dann doch nochmal kurz zurück nach Spanien. Keine Sorge, wir besprechen nicht das Finale der Herren dort und so weiter und so fort. Aber du sagtest es vorhin, naja, wir müssen schon mal drüber reden und nicht nur müssen. Und ich tue es eigentlich auch in dem Sinn auch gerne, dass Casper Ruud endlich einen großen Titel hat.
Ja, das hat mich sehr gefreut, muss ich ehrlich sagen.
Ja, muss ich. Oder ja, was heißt gefreut? Ich finde, es ist erstmal ein hochverdienter Titel. Das Finale habe ich gesehen. Und das war ja durchaus hart umkämpft, im dritten Satz dann unter starker physischer Belastung für den guten Jack Draper. Der hatte dann doch schon zu kämpfen am Ende des Matches. Lange Zeit sah es aber so aus, als könnte Draper das Ding gewinnen. Und dass es dann doch Casper Ruud macht, und ich möchte damit überhaupt keine 500er und 250er Titel in Abrede stellen. Also wenn überhaupt jemand in seiner Karriere ein ATP-Turnier gewinnt, dann ist das was ganz Großes. Jan-Lennard Struff weiß davon, ein Lied zu singen. Viele, viele andere würden sich das wünschen, überhaupt mal ein Profiturnier zu gewinnen. Ja, also von den Tennisprofis unser eins wünscht sich, den Ball übers Netz zu spielen. Aber dass Casper Ruud jetzt wirklich da, sagen wir mal, seiner Rolle auch als einer der wirklich sehr, sehr guten, um nicht zu sagen, als einer der besten Sandplatzspieler gerecht wird und sich diesen Masters-Titel in Madrid holt, hat mich für ihn wirklich, wirklich gefreut, weil er dann auch, wie ich finde, ein großes Finale gespielt hat. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ja, nicht nur ein großartiges Finale, das ganze Turnier war sehr, sehr gut von Ruud, muss man sagen. Es ist wirklich, hat er von vorne bis hinten sehr, sehr gut, sehr, sehr solide durchgespielt. Und ja, ob man da jetzt sagen, freuen kann, so in einem ganz, ganz ehrlichen Sinne, ist, weiß ich natürlich auch nicht, weil dafür kenne ich ihn jetzt nicht persönlich. Aber es hat mich für ihn einfach als Spieler insofern gefreut, weil er ja wirklich ein harter Arbeiter ist, ein sehr, sehr bescheidener Mensch und ja, auch immer einer aus dieser Gruppe war, die viel können, es aber irgendwie nicht so ganz über die Ziellinie brachten, warum auch immer. Ich glaube, er hat in Madrid auch gezeigt, dass er echt seinem Spiel doch noch mal mehr Facetten geben konnte. Der war ja vorher mehr so ein bisschen so ein David Ferrer-Typ, ne? Kann irgendwie alles wirklich gut und solide, aber nicht so ganz brillant. Und ich glaube, da hat er jetzt doch irgendwie vielleicht auch noch mal einen besseren Weg gefunden, diese ihm gegebene Fähigkeit, nämlich wirklich sehr, sehr solide zu sein, in den entscheidenden Stellen dann noch mal auf ein höheres Level anzuheben. Und ja, es ist einfach auch schön zu sehen, dass sich das jetzt für ihn irgendwie auch auszahlt. Und man muss natürlich gleichzeitig auch sagen, toll für Jack Draper, der jetzt dieses Jahr, was Masters angeht, ja wirklich ganz, ganz gut bis jetzt performt, ne?
Ja, also wirklich Großbritannien kann sich da an der Stelle, also überhaupt nicht beschweren. Haben wieder einen absoluten Topspieler, einen, der vom Potenzial her sicherlich auch höher anzusiedeln ist als Cameron Norrie, der ja durchaus auch mal in hohen Gefilden gespielt hat für eine gewisse Zeit. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Casper Ruud. Man tut ihm natürlich, also auf der Suche nach Show, sagen wir jetzt mal wieder, und nach Typen im Tennis, tut man ihm ja manchmal Unrecht oder wird ihm manchmal Unrecht getan, weil er halt einer der ruhigeren Sorte ist, weil er ein ganz feiner Kerl ist, einer, der nicht auf die Trommel haut, auch in seinen Statements und so, wirklich ein, und ich meine das in keinster Weise ironisch oder sonst irgendwie, wirklich ein wahrer Sportsmann. Ja, ganz, ganz toll. Aber so einer kriegt dann auch schnell den Stempel, naja, aber irgendwie, das ist ja, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, langweilig oder sowas. Und da kann ich nur noch mal sagen, warum es sich, egal ob in Rom, in Madrid, in Paris oder keine Ahnung, wenn er dieses Jahr nicht, aber wenn er mal in Hamburg spielt, hier in Deutschland spielen sollte oder sowas, das lohnt sich wirklich, den mal live zu sehen. Ich habe in Paris schon mehrmals spielen sehen und die Wahrnehmung, was generell Tennissportler, Sportlerinnen, aber dann insbesondere auch ein Casper Ruud da auf dem Platz abruft und wie er, wenn seine Beinarbeit funktioniert und seine Vorhand funktioniert, mit was für einer Power er da spielt, das ist aus nächster Nähe dann doch nochmal eine ganze Ecke beeindruckender, oder um nicht zu sagen viel, viel beeindruckender als das, was man via TV so wahrnehmen kann. kann ich wirklich nur empfehlen, sich den Spieler mal aus nächster Nähe anzugucken. Und dann relativiert sich das auch mit dem, ja, das ist ja aber eher so langweilig oder zurückhaltend. Ist es nicht, kann ich sagen.
Ja, also das relativiert sich, glaube ich, für alle Spieler. Also es lohnt sich immer, Tennis mal live zu sehen. Also ich sage jetzt mal wirklich Profi-Tennis auf dieser Ebene live zu sehen und auch mal zu gucken, wenn man es irgendwie schafft, wenigstens im Training auch mal auf Courthöhe zu kommen. Also quasi mit beiden Beinen, mit beiden Füßen auf derselben Ebene wie dem Court zu stehen, dass man auch mal ein Gefühl dafür kriegt, wie hoch der Ball gerade bei den Herren einfach auf Sand besonders auch rausgeht, was da für eine Wucht hinter ist. Aber auch, ich finde, auch für Damen, es gibt ja doch viele Damen, die natürlich körperlich bedingt langsamer spielen, wobei das natürlich auch in den letzten 10 Jahren sich enorm gewandelt hat, weil die Frauen auch immer athletischer werden und auch mehr Kraft haben. Aber selbst bei den quote-unquote langsameren Bällen ist es immer noch enorm zu sehen, dass die nicht so harmlos sind, wie es im Fernsehen manchmal aussieht. Ich finde, dass in der Übertragung doch die Dynamik des Ganzen ein bisschen gefressen wird.
Ja,
Das sieht
absolut.
man manchmal nur, wenn die mal ungewöhnlichere Kameraeinblicke nehmen, je nachdem, auch mal auf Courthöhe gehen oder so, dann kriegt man manchmal ein anderes Gefühl dafür. Aber ja, die wirklich die Dynamik dieses Sports lässt sich nur live sehen und das kann ich auch jedem empfehlen. Gerade auch im Doppel, dass man mal
Ja.
merkt, wie schnell die Reaktionszeiten da eigentlich sind, ist schon, rückt das Ganze doch noch mal in Perspektive, ja.
Das hat mir übrigens sehr gefallen bei der Übertragung aus Madrid diesmal, dass sie sehr viel mit einer sehr, sehr auf Court-Ebene installierten Kamera hinter dem Rücken des Grundlinienspielers agiert haben. Und zwar gab es das in der Vergangenheit auch schon, aber nicht in dieser, sage ich mal, Intensität, Frequenz und dann auch Dauer, also dass sie teilweise wirklich ganze Ballwechsel gezeigt haben. Das hat mir gut gefallen, in dem Sinne als TV-Zuschauer. Aber wie gesagt, das Live vor Ort, da bin ich ganz bei dir. Das gilt grundsätzlich für alle von den Spielerinnen und Spielern. Aber ich finde, es wird dann eben gerade diesen vermeintlich, ich nenne es jetzt nochmal das Wort, obwohl es nicht so gemeint ist, diesen vermeintlich langweiligeren Spielerinnen und Spielern viel, viel mehr nochmal gerecht. Also wenn ich überlege, jetzt so im letzten Jahr, beispielsweise in Malaga, so ein Talon Kriegsbohr oder auch ein Van der Sandschulp sind ja jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht ein Ausbund der TV-Unterhaltung. Ja? Wenn dann ein Match kommt und sie sagen, oh, muss ich mir die jetzt angucken oder so, würde man doch sagen. Ja, dann wird man ja lieber direkt zu einem Publikum rüberschalten oder halt zu den Topstars oder sonst was. Und wenn du das aber live vor Ort mal siehst, dann bist du natürlich sowieso dein eigener Regisseur. Also du bestimmst, wo deine Augen sind und nicht die Fernsehkamera. Und das eröffnet einem gerade in der Beobachtung von solchen zurückhaltenderen Spielertypen nochmal ganz neue Möglichkeiten. Also so ein Bocic da zuzuschauen, der ja auf eine gewisse Art und Weise selbst live vor Ort ein gewisses Phlegma ausströmt, zieht einen dann schon wieder fast in einen Bann der Faszination, wenn man sagt, wie kann man mit so einem Phlegma dann plötzlich von einer Millisekunde auf die andere aber solche Schüsse rauslassen? Ja? Und das klingt jetzt alles so ein bisschen sarkastisch und so, nein, aber das ist wirklich faszinierend, weil gleichzeitig in Verbindung mit dem, ich nenne es jetzt Phlegma, ruht dieser Kerl sowas von in sich und das ist dann natürlich das, was am Fernsehbildschirm als in Anführungsstrichen langweilig rüberkommt, ja, weil der ruht so in sich, da ist kaum eine Regung. Aber wenn du das vor Ort siehst und das gepaart eben mit der Spannung in einem Match zum gewissen Spielstand, an kritischen Spielständen, also dann strahlt das eine Faszination aus, die du eben so nur live vor Ort erleben kannst. Und deswegen fand ich jetzt hier unseren ungeplanten Exkurs über TV versus live vor Ort und in Kombination mit Casper Ruud eigentlich ganz. Ganz gut.
Ja, ich meine,
Ja.
es ist ja unser
Ist ja unser
Lebenselixier so ein
Podcast, ne?
bisschen. Wir bestimmen ja unsere Regeln, unser Podcast, unsere Regeln. Stimmt schon. Ja, aber man kann es einfach vielleicht auch noch mal unterm Strich zusammenfassen. Guckt mehr Live-Tennis, Leute.
Total.
Es ist wirklich,
Ja.
es ist nochmal ein anderer Sport auf eine gewisse Art und Weise.
Und um es dann noch abzuschließen, ja, ihrem Ruf gerecht als Nummer eins, als Hardhitterin und als einer, der, wenn Sandplatz dann doch bitte schön das Turnier in Madrid liegt, ist die gute Sabalenka wieder als breitstrahlende Grinserin,
Grinsekatze.
Grinsekatze vom
Ja.
Platz gegangen, oh mein Gott, gegangen. Und auch das vollkommen zu Recht. Ich finde, ja, Madrid nimmt immer so aufgrund der Höhe und ja, so eine in Anführungsstrichen Sonderstellung ein. Nichtsdestotrotz nährt es bei mir dann die Spannung darauf, was passiert jetzt in Rom? Also kann Casper Ruud diese Form bestätigen? Wie schlägt sich eine Aryna Sabalenka? Und dann eben in der Konsequenz, und das finde ich, wird dann spannend zu sehen sein. Ich meine, Casper Ruud als ein Top-Sandspieler, als auch schon Finalist in Roland Garros und Aryna Sabalenka ganz klar mit dem Anspruch an sich selber, auch das Ding in Paris mal zu ziehen. Da bin ich richtig jetzt gespannt. Also da freue ich mich insofern jetzt auf Rom, aber dann eben auch auf Paris, wie sich das, der Österreicher wird sagen, wie sich das ausgehen wird.
Ja, ich glaube, das macht es natürlich auch noch so anders spannend, weil die drei Sandplatzturniere doch sehr unterschiedlich sind. Sie haben zwar alle die rote Asche, aber wie du sagtest, Madrid liegt relativ hoch. Und aufgrund der Tatsache, dass die da in diesen Schüsseln größtenteils unterwegs sind, hat das Ganze auch noch mal ein bisschen anderes Gefühl. Das merkt man auch, dass sich das auf das Spiel schon auch auswirkt. Rom ist dann eher wieder so ein klassischer Sandplatz und der Wechsel ist dann doch auch recht hart von Madrid auf Rom. Also sich da auf diese etwas andere Art dann doch einzustellen. Ich meine, gut, das muss man als Profi können und da will ich auch dieses Gejammer, oh, das ist jetzt so anders, da bin ich auch nicht für, aber man muss anerkennen, dass es eine Umstellung ist und dass vielleicht Madrid anderen Spielern liegt als dann wiederum Rom. Das kann durchaus sein. Und dann hat man natürlich am Ende Roland Garros mit ihren ganz speziellen Belägen und auch nochmal mit dem natürlich Flair und der Tatsache, dass es ein Grand Slam ist, da gelten sowieso dann nochmal andere Regeln, auch so emotional, sage ich jetzt mal. Insofern ist das wirklich interessant, wie sich diese doch sehr dicht aufeinander getakteten Turniere dann auch zueinander verhalten. Aber um jetzt nochmal auf die Damen kurz zurückzukommen, ich muss sagen, die Damentour macht gerade, finde ich, schon auch sehr Spaß. Eben weil man irgendwie so eine schöne Mischung aus Dominanz, aber trotzdem Spannung hat, ne? Also es gibt schon so eine Gruppe um Sabalenka, Goff, Swiatek, Pegula, die da schon so ein bisschen auch auf ihre Art und Weise das Maß vorgeben. Aber es ist doch noch nicht so festgefahren,
Vergiss mir
dass
meine
du
Paolini nicht, die Jasmin.
Paulini, ja
Ja.
gut, auch eine Ostapenko kann man auf Sand
Ja.
witzigerweise irgendwie dazuzählen. Aber ich meine, es ist es hat sich irgendwie schon so eine leichte Spitzengruppe etabliert, aber es bleibt trotzdem spannend. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt, dass du sagst, okay, es wird sich auf jeden Fall so und so ausgehen. Und das, finde ich, macht es gerade schon sehr reizvoll, auch weil man einfach, finde ich, ungemein gutes Tennis bei den Damen gerade sieht. Man kriegt schon sehr hohe Qualität und auch viel Dynamik und viel Unterschied geboten, aber eben auf einem sehr hohen Level.
Total, total. Und wir haben noch, beim Damentennis kommt noch dazu, haben wir noch gefühlt aktuell zwei, drei Storys auf den hinteren Rängen mehr, die ein bisschen fast oder die Faszination ausüben oder die zumindest Interesse kreieren. Mehr jetzt als bei den Männern. Also ich kann mir im Moment jetzt fällt mir spontan jetzt niemand bei den Herren so um Rang 50 ein, der vergleichbar wäre mit dem Comeback einer Petra Kvitova, die jetzt in Rom leider hat absagen müssen, aber das wird interessant zu sein, interessant zu sehen sein. Wimbledon-Siegerin, absolute Topspielerin, jetzt ein Comeback. Wir kommen gleich zum, in Anführungsstrichen, Comeback auf der Herrenseite. Und eben die ehemalige Nummer 1 und nach wie vor eine der absoluten Topstars der Szene, Naomi Osaka. Das ist, finde ich, gerade auf den hinteren Rängen ein absoluter Weltstar. der da oder in dem Fall die da versucht, es doch noch mal ganz nach oben zu schaffen. Und du hast gute News von ihr, die sie ihr sicherlich auch schon gehört habt.
Ja, diejenigen, die ganz tief in die Tour einsteigen, werden es mitbekommen haben. Ja, Naomi Osaka hat einen Titel feiern dürfen, ihren ersten Titel seit 4 Jahren. Sie hat nämlich das 125er-Turnier in Saint-Malo gewonnen. Das war der erste Titel in dieser Kategorie für sie und wie gesagt, der erste Titel seit 4 Jahren.
Was
Gut.
bedeutet das?
Ja, was das bedeutet, sagen wir mal so, vom Können und Anspruch ist wahrscheinlich so ein 125er-Titel für Naomi Osaka jetzt nicht das Endziel, aber ich finde, es zeigt einfach, dass sie wirklich noch Bock und den Willen hat, den Weg zurückzufinden, weil seit Naomi Osaka ihre Tochter bekommen hat und dann wieder auf die Tour zurückgekommen ist, hat sie doch enorm rumgekrebst. Und man hat gemerkt, dass sie doch, glaube ich, auch Probleme hat, sich mental wieder auf diesen Sport einzulassen und vielleicht auch so dieses Egoistische, was man da auch haben muss, was ich total verstehen kann, dass wenn man ein eigenes Kind hat, irgendwie einfach Dinge in den Hintergrund rücken, gerade auch noch mal als Mutter, weil das Kind einfach im ersten Jahr extrem an dich gebunden ist, einfach rein physisch. Du musst es ernähren. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann, wenn man im Profisport unterwegs ist, das echt nochmal eine andere Art von Umstellung ist. Und ich hatte echt so das Gefühl, als ich sie jetzt auch so in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe und auch teilweise ihre Ratlosigkeit sah, habe ich mich echt gefragt, ob sie das noch lange durchziehen wird. Mit den Ergebnissen, die dann rauskommen. Und umso mehr hat es mich dann positiv bestärkt, sie halt bei so einem kleinen Turnier, man muss es ja einfach sagen, zu sehen und den Willen zu sehen, zu sagen, ich gehe halt auch dann mal diese Stufe runter, wie das dann auch durchaus viele, viele ATP-Profis machen, wenn die länger verletzt waren, zum Beispiel, dass sie dann über die Challenger-Tour gehen, um sich da wieder die Praxis zu holen. Und ich fand das sehr, sehr gut, dass sie das gemacht hat, weil ich finde, es zeigt auch, dass da wirklich dieser Wille da ist, das wieder zu investieren und zu sagen, okay, dann gehe ich halt wieder diesen üblichen Weg und hole mir das Selbstvertrauen zurück. Und ja, ich bin mal gespannt, was das wird. In Rom konnte sie es ja bis jetzt weitertragen. Aber ich denke unterm Strich, dass das eine gute Sache ist, dass sie das macht. Also ich meine, wie würdest du das bewerten?
Ich bin da absolut bei dir, denn ja, das Thema Matchpraxis und du brauchst viele Matches, um auch und zwar übrigens egal gegen wen, aber viele Matches und idealerweise halt mal so eine Gewinnserie, die sie jetzt mit diesem Turnier in Saint-Malo, das waren 5 Siege nacheinander und jetzt hat sie in Rom schon 2 hintereinander. Das sind 7 Siege in Folge, die geben Selbstvertrauen. Und da bin ich absolut bei dir, dass die Kombination aus beiden, nämlich dass sie eben nach ihrer Erstrundenniederlage in Madrid gegen Bronzetti sich dann entschieden hat, kurzerhand eben um diese Wildcard da in Saint-Malo zu beten und zu beten, zu bitten. Oh Gott, ich bin ganz im Papstmodus hier. Das unterstreicht, was du sagst, dass sie willens ist, da wirklich nochmal durch diese Mühle zu gehen. Und auf der anderen Seite, während du das gesagt hast, habe ich nochmal gescrollt, was eigentlich so, naja, vor Jahresfrist hat sie fast Iga Swiatek in Paris in einem Bombenmatch rausgeschmissen und hätte, und was wäre dann passiert? Okay, und dann kam so eine gewisse und sicherlich auch nicht in ihrem Sinne gewollte Durststrecke. Aber wenn man guckt, gegen wen sie wirklich dann rausgeflogen ist. Also sie ist bei den Olympischen Spielen gegen Angelique Kerber rausgeflogen, gegen die kann man verlieren, ja, insbesondere gegen Angie. Aber dann beispielsweise bei den US Open, ja, natürlich, zweite Runde ist Mist, aber sie fliegt eben gegen Karolina Muchova raus. Und das ist eben nach einem Comeback nun wirklich kein Fallobstgegnerin, sondern wahnsinnig schwer. Dann, ich bete es jetzt nicht alles vor, aber dann spielt sie im Tausender in Peking und da gewinnt sie dreimal und dann fliegt sie gegen Coco Gauff raus. Ja, okay. Dann spielt sie zu Jahresbeginn Auckland und gewinnt es und fliegt bei den Australian Open in Runde 3 gegen wen raus? Gegen Belinda Bencic. Belinda Bencic, Top-Spielerin, und da hat sie sich zudem noch verletzt, also hat nach dem ersten Satz abbrechen müssen. Das kann passieren. Ja, dann hat sie zwischendrin zwei so Dinger, einmal in Indian Wells in Madrid, wo sie in der ersten Runde rausfliegt. Aber selbst in Miami ist sie hier Runde der letzten 16 gekommen und verliert dort gegen Paolini. Also ich bin bei dir, bei deiner Analyse, und gleichzeitig würde ich es vor dem Hintergrund der Gegnerin, gegen die sie verloren hat, als gar nicht als gar nicht so durchwachsen bisher ansehen, obgleich ihre Anspruchshaltung sicherlich eine andere ist und die Leute natürlich auch sagen, hey, die muss doch Grand Slams gewinnen, aber der Weg ist eben lange.
Ja gut, letzten Endes ist es natürlich eine Frage, woran misst du das? Ne? Also klar, wenn man von wahrscheinlich dem ausgeht, was nur Naomi Osaka kann, dann ist wahrscheinlich der Anspruch noch nicht erfüllt. Wenn man das mal im Großen und Ganzen sieht, dann würden andere dankbar diese Saison annehmen. Das ist absolut klar, dass das sicherlich man da auch fair bleiben muss und sagen muss. Und ich hätte auch überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn irgendwie Naomi Osaka sagt, weißt du was, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram, ey, ich habe genug Geld, 4 Grand Slam-Titel, ich habe hier ein Kind, meine ganzen Projekte und all so ein Kram geht mir nicht auf den Keks, ich höre jetzt auf damit, auch das hätte ich völlig in Ordnung gefunden. Ich fand nur, dass sie halt auch in den letzten Wochen und Monaten einfach sehr unglücklich wirkte irgendwie, wenn ich sie dann mal habe spielen sehen. Und das war mehr so das, wo ich so gedacht habe, ob da jetzt irgendwie der Zweck noch die Mittel heiligt. Und das war ehrlich gesagt eher so das, was mich dann wo ich dann gesagt habe, ja, da holt sie sich jetzt, finde ich es gut, dass sie sich da wieder rausholt. Aber klar, du hast natürlich recht, wenn man sich die Saison anguckt oder mal so jetzt so das letzte Jahr zurückgeht, also jetzt 365 Tage nach hinten rechnet, ist das alles nicht so furchtbar. Ich glaube, da kann man nur festhalten, dass sie halt enorme Schwankungen drin hat. Sie ist mal gut, und dann ist irgendwie beim nächsten Turnier dann gegen weiß der Geier wen Schluss. Ne? Mhm. Also in Indian Wells gegen eine Osorio zu verlieren.
Ja, doof.
Oder eben Bronzetti dann in Madrid. Oder weiß ich nicht, zwischendrin Cincinnati noch nicht mal durch die Qualifikation gekommen.
Klar, das ist sicherlich nicht ihr Anspruch, da hast du recht.
Da muss man einfach gucken, aber um Gottes Willen. Also ich habe weder das Bedürfnis noch in meiner eigenen Leistung irgendwie das Recht, da irgendwas zu bewerten und zu sagen, das reicht nicht. Also
wir dürfen das schon bewerten. Und wir fänden es, glaube ich, schon gut, wenn sie zur Altersstärke zurückfindet. Und stell dir vor, die hast du auch noch irgendwann wieder in den Top Ten. Ja, meine Güte.
Herrlich.
Ja. Also ich würde es ihr von Herzen gönnen. Ich habe ihr immer sehr gerne beim Spiel zugeschaut, tut es auch jetzt noch, und insofern gönne ich es ihr von ganzem Herzen.
Dito.
Comeback. So, und jetzt Comeback. Das ist doch, also Comeback nach Rom, und das ist doch jetzt kein Comeback von Jannik Sinner. Ich muss jetzt hier einmal so einen Rant loslassen. Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich die ganzen Social Media Posts gesehen habe. Die Nummer 1 ist zurück, und also als ob er, liebe Sinner-Fans, ich finde ihn selber auch ein klasse Spieler und so, aber das muss ich jetzt mal sagen, als ob der Kerl von einer langen, schwerwiegenden Verletzungspause zurückgekommen ist. Mhm. Hey, und ich sag's jetzt einmal nur ganz kurz, der Kerl kommt von einer Dopingsperre zurück. So, ja, kommt zurück, Comeback, aber es ist nicht, die Nummer 1 ist wieder da. Ja, also, ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ich habe gedacht, ich bin im falschen Film.
Mir ging es genauso wie dir. Wir hatten das ja, wir nehmen jetzt hier am Donnerstagabend schon fast Nacht auf. Und ich hatte so eine schöne Google-Liste gemacht und die du, glaube ich, nicht angeguckt hattest, ist auch nicht schlimm. Und dann hattest du mir aber vorhin geschrieben, worüber sollen wir reden? Und da kam das Thema und wir haben wirklich unabhängig voneinander, sind wir da auf denselben Punkt gekommen, dass wir diesen ganzen Social Media Aufriss da um Yannick Sinners Rückkehr auf die Tour irgendwie ein bisschen schräg fanden. Ja, also
Gut,
es
das ist
hatte echt
natürlich
so
sein
was.
Heimatturnier, dass die Italiener da auf die Pauke hauen, kann ich irgendwie noch verstehen.
Ja,
Und
aber
das
wir
ist.
reden ja jetzt hier nicht von Fans vor Ort. Weißt du,
Ja.
wir reden ja jetzt nicht davon, dass vor Ort irgendwie er da irgendwie auf den Platz kommt und ihm da die Leute zujubeln. Das ist ja gar nicht mein Punkt, ne? Aber selbst hat also sein Schlägersponsor hat einen Post gehabt: The comeback we've all been waiting for.
Ah ja,
Welcome back,
das ist ja
Yannick.
wirklich albern.
Weißt du, wo ich so da sitze und denke, ey Leute, ob der jetzt schuldig des Dopings ist, ja oder nein, es ist mal völlig egal, ne? Völlig dahingestellt. Und selbst wenn er gedopt hätte, wenn das hier übrigens im Hintergrund so rumst, meine Katzen schlagen sich gerade. Es tut mir leid, falls es hier Geräusche gibt.
Naja, das
Die
ist der Sinner.
beiden haben es mit dem
Heißt
Weltfrieden
ja, eine
heute nicht
Katze
so.
heißt ja nix Sinner, ist gedopt.
Obwohl, meine eine Katze hat so ein bisschen rot im Fell, also
Ja,
durchaus.
das ist,
Anyways,
kannst du
aber
umbenennen.
ne, also auch wenn er da nicht schuld dran ist und all sowas, aber es ist und bleibt eine Dopingsperre.
Ja, eben, und das ist eben kommunikativ dann, also insbesondere, Alter, ey, wenn ich Marketingmanager bei Head wäre oder was auch immer da und für die Kommunikation oder bei der Agentur, die für Head arbeitet, ich würde mich wirklich schämen, so einen Post verfasst zu haben.
Ja, ich finde, es ist vor allen Dingen irgendwie so ein bisschen, dass du so denkst, es nimmt auch diese ganze Situation nicht ernst, weil
Nee.
ich bin zum Beispiel auch absolut dafür, dass wenn jemand wirklich gedopt hat und seine Sperre oder ihre Sperre abgesessen hat, dass danach dann zurückkommen darf und alles, bin ich absolut dabei. Sind Strafen da, das, was man getan hat, in irgendeiner Form abzugelten, und da muss auch gut sein. Ne? Ich finde es auch völlig legitim, jetzt zu sagen, dass das Thema auch irgendwann seinen Punkt erreicht hat und dass man da jetzt nicht immer jedes Mal, wenn man irgendwie über die Person spricht, dann darauf rumreiten muss.
Bin ich bei
Absolut.
dir?
Aber so zu tun, als sei da auf einmal der Heiland vom Himmel gestiegen, vielleicht war es auch die Papststimmung, ich weiß es nicht, hat mich echt irritiert, und ich fand es auch so ein bisschen, hat irgendwie diese ganze Ernsthaftigkeit, die hinter der Dopingkontrolle steht und der Sinn, den es haben soll, eine Form von Gleichheit zu schaffen, echt für mich so ein bisschen ja, in den Schmutz gezogen, ist vielleicht übertrieben, aber es war ein bisschen respektlos der Sache gegenüber. Denn es geht ja nicht darum, dieser Person irgendwie jetzt da bösartig eins reinzuwirken, sondern eben um eine gewisse Art von Fairness zu garantieren.
Das stimmt, ja. Fairness und dann eben, wie du sagst, ja, im Strafrecht und Strafvollzug und danach nennt man es dann Resozialisierung, zu sagen, okay, der Kerl hat jetzt seine Strafe abgesessen und jetzt ist aber auch wieder gut, jetzt integrieren wir den wieder, aber es ist eben null Fingerspitzengefühl, das so abzufeiern und das wiederum triggert ja dann bei so einem Arschloch wie mir. Dann wiederum natürlich genau das Gegenteil. Dann gibt es also ein Foto von Jannik Sinner beim Training in Rom. Und der gute Kerl hat in seiner Abwesenheit von der Tennistour also sichtbarst, und ich verurteile das gar nicht, Muskelmasse aufgebaut. Aber sowas von sichtbar, dass ich vorhin zu dir gesagt habe, normalerweise, ja, ist es doch genau andersrum. Man sieht so aus plötzlich und bekommt dann eine Dopingsperre und nicht andersrum. Man geht in eine Dopingsperre als Hemd und kommt als He-Man zurück. Also was ist denn da falsch gelaufen? Und sowas triggert das bei mir natürlich, ja, wenn vorher dann das Fingerspitzengefühl seitens Head und Co. fehlt und sie ihren Heiland ausrufen, der, sorry, von einem Dopingband zurückkommt und eben nicht von einer Sprunggelenksverletzung oder sonstigen. So viel Bösartigkeit musste heute am Tag der Papstwahl sein.
Ich musste ja. Echt, ja, ja, ist völlig in Ordnung. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil mir war das persönlich ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Aber so genau habe ich auf die Trainingsbilder auch nicht drauf geguckt. Und als du mir dann Fotos schicktest, dachte ich, naja, er hat schon nicht Unrecht. Also ich meine, Yannick Sinner ist immer noch in einer gewissen Form so eine Bodenstange, aber er kommt gerade so von den Beinen her jetzt doch langsam in Richtung Zverev, also von der Definiertheit.
Ja, und der ist ja nun wirklich
Oberkörper auch. Aber da habe ich dir schon gesagt, naja, vielleicht hat er das T-Shirt jetzt doch endlich mal in einer passenden Größe angezogen. Bisschen körperbetonter. Aber du hast schon recht. Ich meine, da wird es wahrscheinlich am Ende echt die logische Erklärung geben, dass so 3 Monate Pause, was das für eine enorme Bedeutung auch für Tennisspieler hat, weil das ist ja noch nicht mal Zeit, die du in der Offseason hast, um dich trainingsmäßig aufzubauen. Was eigentlich, damit könnte man ja jetzt das ganze Fass der Offseason noch aufmachen, wenn man wollte, machen wir jetzt nicht, aber ja, es irritiert schon. Das Ganze hatte ein bisschen was von Zirkus irgendwie.
Naja, klar. Und es schließt natürlich damit auch wieder ab, was wir zwischendrin mitten während des Doping-Bans auch mal gesagt haben. Bösartigerweise könnte man auch sagen, ja, der hat jetzt halt da Amerika auslassen müssen. Auch noch Monte Carlo und Madrid, aber kommt topfit, ja, topfit nach Rom zurück und ist damit bestens erholt, Muskelmasse aufgebaut, frisch im Kopf, ready, die French Open zu gewinnen, während andere sich von Verletzung zu Verletzung schleppen. Alles ein bisschen bösartig heute. Sinner-Fans werden uns ins Gesicht oder in unsere Gesichter auf Social Media springen, insbesondere mir. Ja. aber ja, sagen wir mal so zur Güte, ich bin da ganz bei dir. Jetzt haben wir uns da oder ich mich oder wir uns beide, wie auch immer, noch einmal drüber ausgelassen und jetzt ist er zurück. Und jetzt guckt man nach vorne und dann muss man dann irgendwann auch es gut sein lassen und nicht immer wieder rauskommen und sagen, ja, aber ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Nee, hat jetzt seine Strafe akzeptiert und hat die abgesessen und jetzt guckt man nach vorne und schauen, was er da in Rom reißt und die anderen. Und dann eben auch mit voller Vorfreude und Spannung auf Roland Garros, wo es übrigens auch wieder unser Tippspiel gibt. Wer mitmachen möchte, schaut mal um auf Social Media und meldet euch an. Kostet nichts, macht viel Spaß.
Ja, ja. Also außer wenn man wie wir die ganzen Sachen eintragen muss.
Macht dir das etwa keinen Spaß?
Doch, irgendwie schon, aber andererseits.
Jetzt nichts Falsches.
es macht schon Spaß, weil ich finde, die Freude, die andere daran haben und die Ernsthaftigkeit, mit der da getippt wird und die Begeisterung, das ist schon sehr, sehr, das gibt einem viel und ich freue mich da immer total. Aber wenn man dann auch noch selber mittippt und gerade in den ersten, sagen wir mal, 4 Tagen da dieses Chaos hat, und man dann in diesem Moment ist, dann denkt man sich immer, warum hat man diesen Kram überhaupt angefangen?
Ja,
also mir geht es so, gebe ich ehrlich zu.
Das stimmt schon. Und wenn man dann selber auch noch falsch liegt, weil man meint ja immer, man sieht alle 400 so und so viele Tipps. Man meint, man wird daraus schlauer und hat genau den Stein der Weisen hier gefunden und dann liegt man selber falsch.
Ja,
eigentlich
müsste man die beste Datengrundlage haben, aber es hilft alles nichts.
Ja. Aber es macht trotzdem jedes Mal wieder einen Riesenspaß. Es macht uns auch viel Spaß zu sehen, wie es euch oder denen, die dran teilnehmen, Spaß macht. Wir kriegen auch manchmal ein Lob und ein nettes Feedback, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Aber vor allen Dingen, dass es über die Jahre hin so gewachsen ist. Und es ist einfach, ich könnte mir vorstellen, als Teilnehmer, wie gesagt, als Veranstalter ist es für uns manchmal auch ein bisschen anstrengend. Aber gerade als Teilnehmer, wenn man es mit den notwendigen, in gewissen Ernsthaftigkeit betreibt, lässt es eben einen in so ein Turnier auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise eintauchen, weil man eben auch diese gesamten Nebenplätze und hinteren Plätze beobachtet und ein Gefühl dafür kriegt, was so ein 128er-Tableau auf der Herren- und auf der Damenseite an Matches und an individuellen Stories bereithält. Ich finde, man erlebt so ein Turnier nochmal ganz anders, als eben nur auf die, sag ich jetzt mal, auf die 4, 5 großen Courts zu schauen und zu gucken, was machen die Favoriten.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt nicht das will ich jetzt nicht als Werbung verstanden sehen oder als muss man unbedingt machen. Das Ding hat auch, auch definitiv seine Nachteile und Fehler, aber das ist wirklich etwas, was ich bei mir am Sky Receiver schätze, dass man halt bei doch diversen Turnieren, gerade wo es auch mehr Plätze gibt, jetzt auch bei den Masters, echt viel geboten bekommt und man wirklich so sein eigener Zeremonienmeister sein kann und sich das selber raussuchen kann, was man da sich angucken will und dann halt auch die schrägen Perlen sich anschauen kann, die vielleicht der gemeine Durchschnittsgucker nicht toll findet, aber der Tennis-Konnoisseur sagt, okay, auf die 3-Stunden-Schlacht habe ich jetzt Bock.
Ja, sei dein eigener Regisseur und das finde ich gerade wieder im Vergleich zum Fußball, wenn ich, was ich nicht am Fernsehschirm jetzt nicht so intensiv verfolge, aber natürlich viele Diskussionen da auch mitkriege und viele Fragen, nämlich wo kann ich jetzt eigentlich Mailand gegen Barcelona sehen und wo läuft es und habe ich da das Abo, habe ich es nicht? Und wenn ich dann zum nächsten gehen muss, werde ich wieder 54 Euro los. Da sind wir auf der Tennisseite wirklich, wirklich ganz, ganz gut bedient, noch einigermaßen fair. Es ist trotzdem viel Geld, das will ich überhaupt nicht sagen, was man dafür zahlen muss, überhaupt keine Frage. Aber es ist Gott sei Dank nicht ganz so zersplittert, wie es im Fußball der Fall ist. Und das finde ich einen riesen Vorteil beim Tennis. Inklusive eben dieser Möglichkeiten, du sagtest, dass wer dein eigener Regisseur entscheide, welchen Court du sehen möchtest.
Ja, ja. Aber deswegen habe ich mir diesen Sport ja wahrscheinlich auch ausgesucht.
So ist es.
Weil er nicht Fußball ist.
Ja. So, bevor jetzt, ich höre im Hintergrund irgendeinen Hund, deinen Yannick Sinner-Katze.
Nicht meiner, das ist der Nachbarshund.
Aber der Nachbarshund, also dieser dahergelaufene Bublik-Straßenköter greift jetzt gleich den Yannick Sinner-Kater von dir an oder Katze oder wie auch immer.
Katze,
okay, dann ist es vielleicht deine schöne Osaka-Cat, ja. Da musst du die jetzt gleich mal retten. Ich glaube, wir sind für diese Woche durch. Es passt eigentlich ganz gut in diese erste Woche von Rom rein, dass wir Madrid nochmal rekapituliert haben und insbesondere die gute Naomi Osaka mal versucht haben, ein bisschen ins Spotlight wieder zu rücken. Hat großen Spaß gemacht.
Definitiv. Wir haben wieder Runden gedreht, die so nicht geplant waren, aber das ist ja das Schöne daran.
Ja, und wir landen immer bei 45 Minuten, egal wie wir es anstellen. Netto-Spielzeit 45 Minuten, das soll es gewesen sein. Wenn euch das zu viel oder gerade richtig ist, schreibt uns gerne an kontakt@tennisproleten.de, wenn ihr Mails bevorzugt. Ansonsten natürlich auch immer gerne über Instagram und nach wie vor dieses blöde X, aber wir können da noch nicht ganz weggehen. Im Moment ist es für uns, auch wenn es der eine oder andere gar nicht verstehen kann, es ist nach wie vor für uns im Tennis eine wichtige Informationsquelle. Insofern sind wir da noch, aber es wird immer schlimmer. Also irgendwann müssen wir da mal weggehen. Im Moment kriegt ihr uns darüber auch noch.
Ja. Die Stimmung dort ist doch sehr
eklig, gell?
Speziell.
Ja. Wobei, wenn ich in meinem, in meiner Timeline bin, in meiner Timeline, da habe ich wirklich nur Tennis drin und das geht. Du darfst nicht in die Haupt-Timeline gehen, da siehst du alle Abgründe dieser Welt, die du vielleicht nicht unbedingt sehen möchtest, aber in meiner Timeline, die ist sauber. Da, also von Doping nicht sauber, aber da geht es nur um Doping im Tennis und nicht im Radsport. So.
Ja, ja. Nee, das stimmt. Wenn man muss sich das kuratieren, wo wir dann wieder bei Sky wären und weiß der Geier nicht was. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Ja.
Wenn ihr was wollt, ihr findet uns.
Genau.
Und ansonsten würde ich sagen, genießt Rom mit Papst beim Tennis.
Habemus Tennis. Bis denn, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.